Herzlich willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Heute kommt die zweite Predigt der Predigtreihe Hoffnung ist Kraft. Und dieser zweiten Predigt, die trägt den Titel Nagelneu, da geht's diesmal nicht so sehr darum, dass Gott Hoffnung macht und Hoffnungszeichen ist, sondern ich will mal die Frage stellen, wie ist das mit uns? Sind wir eigentlich Hoffnungszeichen? Ich als Christ bin eigentlich trainiert zu sagen, ich bin Sünder. Aber bin ich auch ein Hoffnungszeichen? Kann ich auch sagen, ich bin gut, ich bin wunderbar? Ja, kann ich eigentlich, weil Gott uns verwandelt. Und wie er das macht und wie sich das in unserem Alltag dann zeigt, darum geht's in dieser Predigt. Gute Impulse beim Zuhören wünscht Ihnen Andreas Ross. Ja, liebe Gemeinde, Himmel und Erde werden neu. Aber wie ist das mit uns? Heute geht's um den zweiten Teil der Predigtreihe zum Thema Hoffnung. Am ersten Teil ging es um die Hoffnung grundsätzlich und die Frage, wie wir Hoffnung ganz konkret leben können. Und heute will ich mal den Blick auf uns selbst richten. Wenn es um das Thema Hoffnung geht, sind Sie und ich und der Matteo eigentlich auch Hoffnungszeichen, ein guter Anlass zur Hoffnung? Naja, viele Leute sagen, der Mensch ist ein hoffnungsloser Fall. Dem muss man alles vorschreiben, dem muss man alles andere verbieten, dem muss man zwingen, das Richtige zu tun, sonst wird das nichts. Und wir Christen mischen da manchmal ganz vorne mit. Also arg viel positiver reden wir auch nicht über den Menschen, wenn wir sagen, wir sind alle Sünder und in der Geschichte von der Arche Noah steht, böse von Jugend an. Das stimmt ja auch nicht gerade hoffnungsvoll. So, wenn man aber die Bibel anschaut, dann merkt man, dass diese Wahrnehmung von uns Menschen doch sehr einseitig ist und nur ein Teil der Wahrheit. Das Wesentliche ist damit noch nicht gesagt. Gott sei Dank ist es noch nicht gesagt. Also, denken Sie nochmal dran. Also, jetzt ist der kleine Matteo getauft. Gell? Und jetzt wage ich mal zu fragen, so, und was ist jetzt anders als vorhin? Außer, dass das Wasser erst wieder trocknen muss. Was ist jetzt anders? Was wir sehen die Sache mit dem Wasser, das ist ein Zeichen. Aber es ist viel mehr. Also wir sehen dann, dieses Kind gehört zu Gott und ist ab jetzt Mitglied der Kirche. Das machen wir ja eins in eins. Aber da ist noch viel, viel mehr dahinter. Johannes Brenz, der Reformator, der Württembergische, hat mal gesagt, die Taufe ist ein Sakrament und göttliches Wortzeichen. Göttliches Wortzeichen, das meint, es geschieht viel mehr, als wir mit unseren Augen sehen an dem kleinen Menschen. Denn Johannes Brenz sagt also, wenn ein Mensch getauft wird, dann bezeugt Gott diesem Menschen, ich bin dein Gott, ich bin dir gnädig, ich vergebe dir deine Schuld, auch die, die noch kommt, ich nehme dich auf an Kindesstatt. Du bist jetzt nicht nur das Kind deiner Eltern, du bist mein Kind, sagt Gott. Und das gilt für alle Zeiten, denn ab jetzt erlebst du den Himmel. Das ist gemeint, wenn es heißt, die Taufe ist dein Sakrament und göttliches Wortzeichen. Das gilt für die Taufe, das gilt für den Glauben, genauso, denn Taufe und Glaube gehören zusammen. Es ist also eine ganz neue Verbindung mit Gott und die gilt für uns alle. Wissen Sie, Paulus hat es auf die Spitze getrieben, er hat es ganz pointiert in einem Satz aufgeschrieben in seinem zweiten Brief an die Korinther. Der ist echt interessant, wenn es um die Frage geht, wie gehören Gott und Mensch zusammen. Und da hat Paulus geschrieben, ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Schöpfung. Was er früher war, ist vorbei. Etwas ganz Neues hat begonnen. So hat es Paulus beschrieben. Ich finde das so faszinierend. Ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Schöpfung. Was er früher war, ist vorbei. Etwas ganz Neues hat begonnen. Also eine richtige Neuschöpfung. Wir sind neu erschaffen, sagen wir ruhig nagelneu. Und das liegt nicht daran, dass jetzt ich zum Beispiel sage, ich bin deswegen neu, weil ich mich verbessert habe. So ist es nicht, sondern Gott hat mich neu gemacht. Und was das bedeutet, wie man sich das ein bisschen genauer vorstellen kann, hat Paulus nur eine Seite vorher beschrieben, wenn er sagt, Gott hat einst gesagt, Licht strahle aus der Dunkelheit. Das meint die Schöpfung. Also als Gott die Welt geschaffen hat, hat er ja gesagt, es werde Licht. Und Paulus spielt darauf an, Gott hat einst gesagt, Licht strahle auf aus der Dunkelheit. Und jetzt wendet er das an auf uns. So hat er auch sein Licht in meinem Herzen aufleuchten lassen und mich zu der Erkenntnis seiner Herrlichkeit geführt. Der Herrlichkeit Gottes, wie sie aufgestrahlt ist in Jesus Christus. Also sehen Sie, der Mensch ist wirklich, wenn Gott sich eines Menschen annimmt, ist er wirklich eine Neuschöpfung. Gott, der Schöpfer, ist immer noch am Werk. Die Schöpfung ist noch nicht fertig, weil Gott an uns schöpferisch tätig ist. Und Gott hat es noch immer drauf und Gott arbeitet mit uns, mit einer jeden Einzelnen von uns. Und ich frage, was heißt das nun für uns? Es heißt für uns, dass wir erstens Gott ganz neu erfahren und zweitens, dass wir uns selbst neu erfahren. Ich sage, jeder von uns ist ein Grund zur Hoffnung, weil Gott einen neuen Menschen aus uns gemacht hat. Zum Ersten, ich habe behauptet, wir erfahren Gott ganz neu. Ja, Gott ist bei uns angekommen. Er ist uns so nahe, dass wir in ihm leben. So hat es mal der Theologe Jürgen Moltmann gesagt. Und Paulus beschreibt das auf diesen Seiten und ruft die Leute auf, lasst euch versöhnen mit Gott. Das heißt, er macht allen, die das lesen, klar, Gott sagt zu euch, hey, ich bin nicht euer Feind. Gott ist nicht unser Feind. Gott sagt, ich versöhne mich mit dir, lass es geschehen, lass dich versöhnen mit mir. Die Feindschaft geht nicht von Gott aus. Und wissen Sie, das heißt, wir haben Frieden mit Gott. Das kann man nicht hoch genug schätzen. Wir haben Frieden mit Gott. In uns drin ist Frieden. An dieser Front gibt es für uns keinen Kampf mehr. Gott versöhnt uns und wir sind Versöhnte. Gott liebt uns und wir sind Geliebte. Das ist so viel wert. Mit allem, was Christus gesagt hat und was er getan hat, was er einfach so gelebt hat, ohne viel zu sagen, mit all dem kommt Christus zu uns und lebt in uns. Er ist für uns gestorben, deswegen kann man ruhig sagen, nagelneu. Er ist auferstanden. Und das alles kommt jetzt uns zugute. Mit dem Ganzen, was Christus da geschaffen hat, mit dem kommt er zu uns, mit dieser ganzen Auferstehungskraft. Gott rechtfertigt uns, Gott kämpft für uns. Und das ist unsere neue Existenz als Christen. Wissen Sie, da gibt es so eine Legende zu Martin Luther. Also nicht alles, was die Leute über Martin Luther erzählen, ist ja wahr. Ja? Da muss man schon genau aufpassen. Und ich sage jetzt von vornherein, das, was jetzt kommt, ist eine reine Legende. Das hat sich mal jemand ausgedacht. Aber ich finde es sehr treffend. Ja? Also da wird erzählt, als Luther am späten Abend in seinem Arbeitszimmer studierte, da soll einst der Teufel durch Wittenberg geschlichen sein. Der wollte den Reformator bei der Arbeit stören. Der hat sich dann draußen auf der Straße unter das Fenster seines Arbeitszimmers gestellt und rief nach oben, wohnt hier der Dr. Martinus Luther? Aber Luther hat die Stimme des Teufels erkannt, sprang zum Fenster, riss hier die Läden auf und rief hinunter, nein, der Martin Luther, der ist schon längst gestorben, jetzt wohnt hier Jesus Christus. Und da zog der Teufel den Schwanz ein und floh. Ist eine Legende, ganz klar. Gell? Aber wissen Sie was? Da steckt so viel Wahrheit mit drin. In uns wohnt jetzt Jesus Christus, dass Luther sagen konnte, der Luther, der ist gestorben, jetzt wohnt hier Jesus Christus. Ja? Und wenn der Teufel kommt, dann steht der vor dir und nicht der Martin Luther. Wenn uns jemand einreden will, du bist nichts, du kannst nichts, du hast noch nie was fertig gekriegt, du hast keinen Wert, du bist ein hoffnungsloser Fall, gib doch deinen Glauben auf, das bringt doch eh nichts. Dann sagt Christus zu uns, stimmt nicht, ich bin da. Ich bin dir so nah, das kannst du dir gar nicht vorstellen, wie nah ich dir bin. Ich bin hier und alles ist gut. Und ich sage dir, du bist wertvoll. Ich habe dich neu geschaffen. Ich habe dich erleuchtet. Und wenn das Christus zu uns sagt, ist unglaublich viel gewonnen. Auf diese Weise erfahren wir Christen neu, wie Gott ist. Und was es heißt, mit Christus in Gemeinschaft zu leben, das ist was ganz Wunderbares. Jede und jeder von uns ist ein Hoffnungszeichen. Das gilt sogar für den kleinen Matteo. Gibt es jemanden, der noch jünger ist als Matteo hier? Nee, sehe ich gerade nicht. Aber wir haben eine unglaublich große Altersspanne. Es gilt für jeden von uns. Also so erfahren wir Gott neu. Und das Zweite, wir erfahren auch uns selbst neu. Wenn Christus in uns lebt, dann verändert uns das wirklich und wir erfahren uns selbst neu. Vorhin habe ich gesagt, Gott ist bei uns angekommen, aber jetzt sage ich, das andere stimmt auch. Wir sind bei Gott angekommen. Wir sind in der Nähe von Gott. Wir sind ihm ganz nah und Gott verwandelt uns. Paulus redet ja von einer Neuschöpfung und sagt, das Alte ist vergangen. Etwas ganz Neues ist geworden. Man redet gern, wenn es um Glaube geht, von einer Neugeburt, ja, einer geistlichen Geburt. Ja. Und das ist leicht irreführend, weil das stimmt schon, aber so schnell wie bei einer Geburt ist das selten. Gell? Ich habe keine Ahnung, wie ein Kind eine Geburt erlebt. Ich sage es Ihnen, ich habe es zwar selber gemacht, das ist jetzt übertrieben, aber ich musste da durch, aber ich habe keine Ahnung mehr, wie das war. Das ist schon fast 60 Jahre her. Und ich weiß nicht, ob Kinder eine Geburt so toll erleben oder ob das nicht ein Trauma ist. Ich habe keine Ahnung. Deswegen weiß ich auch nicht, wie dieses Bild von der Neugeburt da passt. Aber wenn wir, ich sage es jetzt mal nur so, wenn wir nur aus der Dusche kommen und sagen, ich bin wie neu geboren, dann meinen wir das ja positiv. Gell? Also, bei einer geistlichen Neugeburt ist das so. Das geschieht nicht über Nacht. Paulus schreibt, wir werden Tag für Tag verwandelt. Jeden Tag ein kleines Stück, aber stetig. Unser innerer Mensch wird von Tag zu Tag erneuert. So, und ich frage, woran merken wir das denn? Dass Gott bei uns ist und Tag für Tag erneuert. Woran merken wir das? Und ich bin der Meinung, wir merken das an zweierlei. Zum einen merken wir das an dem, was wir können. Wir können tatsächlich Liebe leben. Das geht. Das wird der kleine Matteo erfahren. Das erfahren alle anderen Kinder, die da sind. Wir können Liebe leben. Wir können Gutes tun. Wir können füreinander da sein und haben schon so oft gezeigt in unserem Leben, dass wir das können. Wir können gerecht sein, wir können einander helfen, können einander beistehen, können einander trösten. In den schlimmsten Situationen können wir einander trösten. Wir können unseren Kindern ein Vorbild sein. Wir können ihnen den Weg weisen. Je älter sie werden, umso schwieriger wird das, aber das macht nichts, denn die denken ja auch selber was. Das alles und noch viel mehr können wir tun, weil Gott uns tatsächlich Tag für Tag erneuert. Der macht einen neuen Menschen aus uns. Wir können Dinge, die haben wir vor vielen Jahren nicht gekannt. Und das ist nicht nur persönliche Reife. Das liegt daran, dass Gott uns zu einem neuen Menschen macht. Das ist das eine, wo ich denke, daran merken wir das. Und jetzt das andere. Ich glaube auch, dass sich unser Blick verändert, unsere Art und Weise, wie wir die Welt anschauen. Natürlich schauen wir die Welt an und merken, wie zerrissen diese Welt ist, wie feindselig sie manchmal ist. Aber dann, wenn wir dann beginnen, die Welt so zu sehen, wie Christus diese Welt ansieht, dann wird es anders, denn dann merken wir, wir sind bereits versöhnt und diese Welt ist aus der Sicht von Jesus Christus bereits versöhnt. Die muss es nur noch kapieren. Sie ist neu geschaffen. Diese Welt ist das Wirkungsfeld von Gott, da ist er am Werk. Er stellt die Weichen, er baut Leute auf, Tag für Tag. Er bringt Mauern zum Einsturz, aber er baut Brücken zwischen Menschen und zwischen Völkern. Er geht mit dem kleinen Männle hier seinen Weg und hat einige Überraschungen noch auf Lager. Sehen Sie, und wenn ich jetzt hier so positiv rede von uns, glauben Sie ja nicht, dass mir das leicht fällt, gell? Also mir fällt es viel leichter zu sagen, ich bin ein Sünder, als zu sagen, ich bin gut. Aber das ist eine christliche Krankheit, dass sich das so verhält. Ich bin nicht verblendet. Ich habe einen realistischen Blick und Paulus hat diesen realistischen Blick auch. Paulus schreibt im gleichen Zusammenhang, das, was wir haben an Gott, ist ein Schatz, aber wir haben diesen Schatz in zerbrechlichen Gefäßen. Das ist so kostbar, aber auch empfindlich. Und dann erzählt Paulus von den Anfeindungen, die er erlebt. Er erzählt, wie die Leute mit ihm umgehen. Genau an diesen Zeiten in seinem zweiten Korintherbrief. Er erzählt von seinem mühsamen Leben. Er berichtet, das ist eine seltene Stelle, er berichtet davon von seiner Krankheit, wie sie ihn plagt. Das muss eine richtig schwere Krankheit gewesen sein. Wir wissen nicht, welche das war, weil er so undeutlich ist in der Beschreibung. Aber sei es drum, es muss eine richtig schwere Krankheit gewesen sein. Das alles erzählt Paulus. Und dann kommt er zu Folgendem, der sagt, wir, damit meint er sich selbst, wir sind wie Sterbende. Und dennoch leben wir. Wir sind traurig und dennoch bin ich fröhlich. Ich bin arm. Und trotzdem habe ich alles. Sehen Sie, bei allem Realismus, bei allem, was Paulus spürt, wie schwierig das Leben für ihn ist, er sieht trotzdem das, was Gott tut und was er ihm schenkt. Das ist Hoffnung trotz allem Realismus. Wir Christen sind keine Überflieger, die keine Bodenhaftung mehr haben. Das ganz sicher nicht. Und selbst wenn ich hier auf der Kanzel oben stehe, ich habe ganz sicher Bodenhaftung. Im Gegenteil, wir sind ein Hoffnungszeichen, weil Gott uns Tag für Tag verwandelt, innerlich erneuert, verwandelt zum Guten. Wir erfahren Gott neu, er versöhnt uns mit ihm und wir erfahren uns selber neu, was Gott aus uns macht. Und das ist wahrlich ein Grund zur Hoffnung. Wir sind auch ein Grund zur Hoffnung. Amen.